Guten Tag.
So, guten Tag.
Heute wieder auf Deutsch, weil das für Montag, hier steht extra ein Prolog drin, dass wir uns bei unserer Kundschaft zu entschuldigen haben. Ich fand das auch nicht so gut. Entweder am Englisch oder generell schlecht vorbereitet.
Beides vielleicht.
Ja, wir wollen uns auch nicht schlechter machen, als wir sind, aber wir üben das ja auch. Und ne, mit jedem Mal werden wir besser. Heute machen wir das wieder auf Deutsch. Wolltest du noch was sagen? Du hast noch einen besonderen Punkt.
Ja, durch diese ganze Englisch-Geschichte und so, da hat man halt diese Einführung in Container, fand ich halt nicht so geglückt. Irgendwie. Das war so ein bisschen durchgepflügt durchs Thema. Da bin ich ein bisschen beschämt. Aber das kriegen wir nochmal besser hin irgendwann.
Das kriegen wir auch besser hin. Und wenn man sich die Repositories von dir anguckt und sieht, was du alles schon containerisiert hast. Und manchmal funktioniert das auch. Denn, also ich benutze das ganz gerne und für mich funktioniert das. Und also man kann schon sagen, dass du da ein bisschen was verstehst davon. Ne?
Also so können wir das weitermachen. Du machst mir im Podcast Spaß, ne? Wenn ich gleich ein bisschen Honig und Bart geschmiert kriege, super.
Ich finde schon. Aber es ist ja auch nichts, es ist ja auch kontrovers diskutiert überall. Und dann, wie wir, gestern haben wir das oder war das vorgestern? Die Yarn Executables oder was Yarn halt verpackt irgendwie, das nennt sich auch Container.
Ja.
Und dann gab es noch eine andere Plattform, die auch wieder was mit Container macht. Und also, was denn davon am Ende technologisch ein Linux-Container ist und was einfach nur ein Container heißt, weil jemand sich das so überlegt hat, das ist ja auch alles.
Ja, diese Blechkisten, die haben sie jetzt auch Container genannt, ne? Das ist echt Frechheit.
Wo also, du Autos ist, reinstecken kannst. Oder
Autos oder Kaffeesäcke Fernseher, oder so.
Die sie so auf Schiffe tun, ne?
Ja, und das haben sie einfach nach dem Docker-Container benannt.
Frechheit ist das.
Ja.
Soll und aus dem Wal haben die so einen hässlichen Eisenpott gemacht und den einfach aufs Wasser gestellt und sagen jetzt,
ja.
Der fährt jetzt mit Containern rum.
Ja, da gucken wir nochmal.
Das kriegen wir auch hin. Heute haben wir jedenfalls, versuchen wir ein neues Thema anzugehen. Aber das
warte, ich muss den Schnitt mal machen.
Ja, Pause. Jetzt der Hörer gleich wieder irritiert.
Nee, wir nutzen jetzt Ultraschall in der Demo-Version noch.
Ultraschall.
Und da kann ich Schnitt.
Was ist Ultraschall bitte?
Ultraschall ist eine Applikation based on Reaper.
Ah.
Das ist halt High Professional Podcasting Software.
Ah.
Die nutzen wir jetzt auch.
Ui.
Noch in der Demo-Version.
Guck mal, ich bin so containerisiert, ich merke nicht mal, in welchem Universum ich bin.
Das ist voll geil.
Ja, dann ist ja gut. Für mich hört sich das immer noch so an wie sonst.
Ne, wir sind nur noch die gleichen, wir nutzen halt nur coolere Software, ne? Ja, aber. Warte, ich mach nochmal die Schnittmarke, die kann ich noch ein bisschen weitersetzen jetzt.
Jetzt,
ne?
Kannst du sie weitersetzen, weil jetzt fängt so. Der Topic ja auch erst viel später an.
So, jetzt haben wir es.
Mit der geileren Software geht das. Wir wollen heute mal, weil das wahrscheinlich am einfachsten ist, oder wir dachten, wir geben euch was zurück im Sinne von Lachen, reden wir über Agile Development. Ja, und damit wollten wir jetzt eigentlich heute mal so ein bisschen anfangen.
Oh ja.
Und ich fand dein Beitrag hier ganz gut. Das wäre eigentlich schöner, wenn wir irgendwie noch live mit den Links besser umgehen könnten. Aber ich fand, also der Artikel heißt Big IT Rising, willst du was dazu sagen? Mir reicht ja schon dieses Dendrogramm, oder wie das heißt.
Ja, der ist mir, ich abonniere hier die DevOps, den DevOps-Newsletter. Wie heißt der noch gleich? DevOps.
Und der Alias ist hipsterish.com.
Nee, warte, lass mich kurz gucken. DevOps. Nee, da ist glaube ich einfach nur DevOps. Und hier, ja, DevOps Weekly, genau. DevOps Weekly. Und da war der Beitrag drin. Und da erzählt der Beitrag halt, wie. Dieses Echo geht mir auch ein bisschen, ne? Da erzählt er halt, wie. Ich bin ein bisschen irritiert von dem Echo. Ja, wie halt Lean und diese ganzen schönen Buzzwords in Big IT passen, also so in Enterprise IT. Und das war eine ganz coole Zusammenfassung, wobei ich da ja auch nur so gefährliches Halbwissen habe drüber. Also ich benutze das, die Terms und so, aber also es geht halt dann
sollen um diese... Sollen wir über die Terms mal gehen? Ich fand die nämlich ganz gut und ich sag, ich habe ein bisschen mehr als Halbwissen darüber.
Sehr gut.
Also weil, was ich ziemlich gut finde, wenn man dieses Diagramm anguckt, das ist von Josef Lagermann aus diesem Jahr, dann, also fangen wir mal mit diesem Agile, mit diesem Grün an. Ich meine, das ist halt, ich glaube, das kennt jeder, wenn wir das jetzt vorlesen. Scrum, Extreme Programming, Test-Driven Development, Continuous Integration, Continuous Delivery, Cross-Functional Teams. Scrum ist, glaube ich, All, aber das Allste ist, glaube ich, Extreme Programming.
Ja, das haben wir hier bei meinem Vorjahr, das haben wir bei Bull gemacht. Da hieß Extreme Programming.
Ja, und was habt ihr, also weil das habe ich sogar in der Universität schon noch gelernt. Und ich finde das gar nicht schlecht. Also weil letztendlich, also für mich war es immer so, zwei Leute, eine Tastatur, einer, also Vier-Augen-Prinzip irgendwie auf dem Code, du schiebst die Tastatur hin und her.
Ja, aber das haben wir nie gemacht.
Eben. Also das, da kommen wir dann halt
wieder zu also Theorie und Praxis. Genau,
und bei Scrum, also es gibt ganz schöne Sachen und ich finde Extreme Programming zum Beispiel super gut, so um zu pairen. Manchmal hat man so ein hartes Problem oder man war mit den Kollegen am letzten Tag Bier trinken.
Aber was hätten wir eigentlich machen sollen bei Extreme Programming?
Also also mein Takeaway davon war einfach nur eine Tastatur, zwei Leute, ein Computer, zusammendenken, zusammen lesen und abwechselnd schreiben.
Ja.
Das ist einfach alles. Und dann gibt es natürlich, dann wird da drum noch mehr gebaut und dann kommst du aber auch wieder in dieses Test-Driven, dass du sozusagen sagst, was will ich als nächstes machen, wie geht das kaputt, dann schreibe ich einen Test, sage, das ist kaputt und dann schreibe ich den Code. Von Test-Driven Development, da habe ich ganz schön, sage ich mal, ich suche ein nettes Wort, aber eigentlich habe ich die Schnauze voll davon. Ich fand das nie eine besonders gute Idee. Aber, also nicht das und das. Und dann kommen nämlich immer die Leute aus dem Schilf gesprungen und sagen, du findest Testen blöd. Nee, natürlich muss man irgendwie gucken, ob sein Kram funktioniert. So, man muss nur nicht vielleicht erst das Auto in die Planke fahren und dann gucken, was kaputt gegangen ist, um dann zu sehen, was man eigentlich braucht.
Ja.
So, aber ich fasse das, ich gehe mal weiter hier.
Gehen wir weiter, ja, wir müssen jetzt nicht alle, ja.
Da kann man über jedes, und diese Terme Continuous Integration, Continuous Delivery, ich glaube, also da kann man ja nur nicht sagen, dass du da Halbwissen hast. Ne?
Nee, schon, da bin ich total auf der Höhe der Zeit. Eben.
Und dann gibt es halt dieses Wort Resiliency, was auch letztes Jahr gepusht worden ist. Das heißt eigentlich nur, dass dein Kram, wenn er umfällt, am besten auch gar nicht umgefallen wäre, weil du hast das so resilient gemacht. Und dann finde ich dieses Wort Anti-Fragile also cool, weil das kommt aus,
ja.
Ich glaube, die Roots von diesem Begriff kommen eigentlich aus einem Buch von einem Wirtschaftsmenschen, der ja, Antifragilität sozusagen das Wort überhaupt geprägt hat. Dann gibt es hier einen Teil, der sich mit Soziopsychologie beschäftigt. Das finde ich wieder ganz gut.
Ja, aber genau, also ich meine, Anti-Fragile Resilience ist ja quasi, dass man sich seiner eigenen Fehler bewusst ist. Ne? Seines beschränkten Minds irgendwie bewusst ist. Dass man halt nicht glaubt, dass man alles, was man... Also ich schreibe natürlich nur Code, der hier Unicorn-mäßig drauf ist. Ne? Das ist alles richtig oder so. Aber dass man sich auch
bewusst ist... Wenn der Traum aufhört, dann ist...
Genau. Wenn man dann aufwacht, dann ist es doch nicht so. Ne?
Dann gibt es gar kein Einhorn am Ende.
Und dann...
Oh, wie oft bist du mal in Neukölln unterwegs?
Selten. Bis gar nicht.
Da ist, wenn du den Cottbusser Damm vom Karstadt hochfährst zum Cottbusser Tor... Da ist rechts jetzt ein Hochzeitsausstatter für, ich sag mal, abendländische, wir sind ja das Abendland, morgenländische Hochzeiten. Und da steht echt ohne Kram ein 3 Meter großes Unicorn mitten in dem Ding. Wenn du da halt mit dem Auto so reinfährst und guckst so durch die Tür, dann siehst du das schönste Einhorn, was du je in deinem Leben gesehen hast.
Oh, da muss ich hin.
Das ist fantastisch. Und nebenbei halt noch Hochzeitskleider.
Ja, dann muss ich da sowieso hin.
Ja, nee, auf jeden Fall hier wegen Unicorn jetzt, ne? Also soziologische Aspekte für Lean Development, für Agile Development, System Thinking, Lean Production Development, Lean. Und hier ist doch auch dieser Sprechen mit dem ITIL. Das meintest du letztes Mal schon.
Oder? Ja, ITIL. Ja. Genau. Wo sind wir das da? Ja, genau. Und da haben sie nur ein Service Level Management. Mehr ist denn das nicht wert?
Naja, immerhin.
Ja.
Also es fehlt nicht. Und hier dann DevOps, ne? Und das ist dann Automation. Nun kann man sich fragen, wie ein Cross-Functional Team und DevOps, wie das laufen soll, wenn das zwei verschiedene Dinge sind. Also ich glaube, hier auch der Autor hat einfach mal alles zusammengemalt, was ihr so gefunden habt. Aber ich finde, es gehört schon alles mit zusammen. Und letztendlich, glaube ich, ist es gut, wenn man sozusagen so ein Werkzeuggürtel hat und auf eine Situation, in der man ist, solche Sachen anwenden kann.
Ja, genau. Und vor allem, dass man auch... Man kann halt nicht irgendwie einen Punkt raussuchen und denken, dass der das fixt, sondern du musst halt irgendwie alles ein bisschen im Kopf haben, so, ne? Social Physiology, also so die Psychologie des Teams und so. Wenn du halt einfach nur sagst, hier, mach mal Agile, ne? Und dir nicht überlegst, wie du das denn umsetzt und wie die Leute damit umgehen und so, dann kannst du das halt auch wirklich vergessen irgendwie, ne?
Können wir dann zu den Goodies von Scrum kommen? Ich habe ein paar aufgeschrieben.
Ja, dann mal
los. Aber nee, wir sind hier noch ein bisschen oben. Also ich wollte nur nochmal sagen, dass quasi von früher her jetzt das Agile Manifest, das wurde in den 80er Jahren geschrieben, glaube ich. Oder
90ern. Meinst du, das ist das Erste, was da so rausgekommen ist?
Ja, die haben das auf jeden Fall. Also es ist, also jetzt muss man auch mal sagen, das sind harte Typen. Hier, das ist Martin Fowler, der arbeitet bei ThoughtWorks heutzutage, Kent Beck, der hat dieses Clean Code Buch, nee, das ist Robert C. Martin, der das Clean Code Buch geschrieben hat, was hat Kent Beck denn geschrieben? Also das sind auch so Typen, von denen, also ehrlich gesagt, was die so, also ich habe da ein gespaltenes Verhältnis zu, so sollte man es so am besten sagen, aber ich finde die Prinzipien einfach ganz gut, weil die drehen sich halt um das, was wir eigentlich, oder ja, was man eigentlich so machen will. Man will den Kunden gute Software geben, man ist sich klar darüber, dass der Kunde seine Meinung ändert und dreht deswegen nicht total durch, sondern versucht halt sozusagen immer abends irgendwie fertig zu sein und Software zu liefern, die erstmal funktionieren, die einen gewissen Grundwert hat.
Ich nehme mal das Gate noch ein bisschen raus. Ich glaube, wir gaten da zu viel raus.
Und dann gibt es Leute, die sich mit einer Domäne richtig gut auskennen. Nicht jeder Entwickler kennt sich in jeder Domäne gut aus, aber wenn er etwas gut lösen soll, dann braucht er auch immer jemanden dabei, der sich mit dem Problem, was zu lösen ist, eigentlich sehr gut auskennt und dann vielleicht nicht programmieren kann. Also hier ist auch immer sozusagen, hier ist schon die Voraussetzung, dass irgendwie Menschen miteinander zusammenarbeiten müssen und das halt auch täglich tun müssen und nicht einfach irgendwie, da komme ich später nochmal drauf zu, hoffentlich. Dass man sollte halt irgendwie Lust dazu haben, also jeder sollte irgendwie, nicht jeder hat jeden Tag allerbeste Laune, aber man sollte schon irgendwie eine grundsätzlich positive Haltung haben und irgendwie Lust haben, was Gutes zu tun und irgendwie was Richtiges zu machen.
Dann mal so ein Einschub. Ich überlege mir immer, was wäre ich für ein Radiomoderator, ne? Weil ich muss ja dann immer, wenn du so ein Morgenshow-Moderator bist, dann musst du morgens ja immer gute Laune haben. Wie kriegt man das überhaupt hin? Weil das ist jetzt mal total unrelated, ne? Aber...
Nee, das passt voll in die... Also mittendrin, ne?
Mittendrin. Nee, das ist nur das. Das denke ich mir immer, wenn ich so Morgenshow.
Ja, aber hör dir doch mal eine Radio-Morgenshow an.
Ja, gut, aber.
Das ist der größte Dreck.
Ja, aber die müssen sich ja irgendwie auch vorlügen, dass es immer gute Laune ist, ne?
Glaube ich nicht. Ich glaube, die haben auch berufsbedingt halt einen Psychiater an der Hand, die denen helfen irgendwie. Dann gibst du bestimmt auch anderen Kaffee mit super Zeug drin.
Mach doch mal das Mikro noch ein bisschen dichter ran. Ich glaube, das wäre gar nicht so doof.
Ja, aber dann höre ich mich auch wieder so deutlich.
Ja, du, aber das gehört
dazu. Das gehört dazu, ne? Dass die Leute einen verstehen.
Ja, nee, aber weg mit dem Radiomoderator. Ja, aber klar.
Also so, da gibt es halt so diese Prinzipien und die finde ich eigentlich ganz gut. So, also ich finde die grundlegenden Dinge sind gute Dinge. Und bei Scrum, da finde ich das, ich weiß nicht, ey, ich finde, man wird halt dann auch so in so einen Prozess reingezwungen, der halt hauptsächlich vom Management getrieben ist, der eigentlich nur darauf abgeht, irgendwie, dass die Manager ihren Hintern retten können und dass irgendwie jeder mit seiner Arbeit 100% kontrollierbar ist und dass man weiß, wie viele Stunden irgendwo hingegangen ist. Und also es ist nicht, also ja, meiner Meinung nach muss ein Prozess, wenn man dann einen haben will, und meistens braucht man tatsächlich einen, wenn man mal ehrlich ist im Team, dann sollte der von unten kommen. Aber ich wollte noch ein paar Quellen auftun.
Ja, nee, können wir mal, was durch diesen Artikel auch getriggert, was mir eigentlich erst so bewusst geworden ist durch diesen Artikel, ist halt dieser Unterschied zwischen Lean und Agile.
Ja, dann erklär ihn mal.
Nee, ja, also ich versuch das mal. Also Agile ist ja eher so, wir sind uns bewusst, dass wir halt nicht perfekt sind und wir überlegen uns halt immer in Iterationen, wie wir es besser machen. Oder so iterativ gehen wir halt jetzt heran. Ja. Wir sagen, wir wollen jetzt in den nächsten 2 Wochen wollen wir das Ziel haben, aber nach 2 Wochen überlegen wir uns, was da das nächste Ziel ist. Also was ja eigentlich auch so der Flaw ist für meine Begriffe an Scrum und diesen ganzen Agile-Kram, dass du halt nie einen langen Outlook hast, was du machen willst, sondern dass du halt alle 2 Wochen komplett von Scratch überlegst, okay, ich will jetzt, dass morgen die Sonne aufgeht irgendwie. Und Lean ist ja eher so, man überlegt sich, was will der Chef, oder nee, was will der Kunde, und ist nicht mit sich selbst beschäftigt, sondern überlegt sich, okay, der Kunde möchte halt einen Button hier in grün haben, dann nehmen wir jetzt einfach mal das Problem und gehen das an und machen das, setzen das um. Aber wir haben halt keinen Zeitplan, sondern wir haben halt so einen Hieb sozusagen. Wir sagen halt, das wichtigste Problem ist das und wir nehmen das und machen das jetzt einfach.
Ja, also ich...
Und das ist so dieses Pull-Ding. Also dass man halt sich das Schmerzhaftste, also was am wichtigsten ist für den Kunden, nimmt man sich jetzt einfach vom Stack und macht das. Aber hat nicht so ein 2-Wochen-Scope oder sowas, sondern man macht das einfach bei Lean, oder?
Ja, also mich erinnert das jetzt gerade, also so habe ich mal ein paar Monate tatsächlich Kanban durchgeführt und ich fand, das hat von allem, was bisher sozusagen, was ich durchleben durfte, auch am besten funktioniert. Also hast halt wirklich irgendwie morgens drauf geschaut, gesagt, was fehlt noch, was muss noch kommen, wo sind wir, irgendwie kurz, aber wirklich kurz. Und vor allen Dingen irgendwie problembezogen. Also sprich, Da hat jemand mit dem Kunden geredet oder idealerweise war der Kunde sogar da.
Ach, das wäre ja der Traum, ne?
Hat gesagt so irgendwie, also das muss jetzt, das ist wichtiger als das und das hier ist wichtiger als das. Und dann klebst du das an ein Brett und dann sagst du, du hast doch schon mal und deswegen, weil du das ganz gut kannst, machst du jetzt mal das. Und jeder sagt so, okay, das könnte ich jetzt wirklich, ich weiß genau, wie das geht, das mache ich jetzt. Ich weiß genau, wie das geht, das mache ich jetzt. Und das hat echt ziemlich gut funktioniert, finde ich. Also für mich hat das gut funktioniert.
Aber da muss man ja ziemlich diszipliniert sein und nicht so, weil also bei Agile sagst du ja, ich mache das jetzt in 2 Wochen oder so. Also du hast einen Zeitplan. Und bei Lean hast du doch eigentlich keinen Zeitplan, oder?
Wir hatten dann keinen Zeitplan. Also wir hatten keine Sprints in dem Sinne.
Ja, genau. Und das ist ja dann, wenn halt die Leute so Show-off-Leute sind, die sagen, mach ich, ne? So mache ich auf jeden Fall, mache ich jetzt irgendwie schnell mal fertig, ne? Und dann, du kannst aber, dann sagt er, ja, ich arbeite da noch dran. Und dann sagt er, morgen sagt er auch wieder, ich arbeite noch dran. Und dann sagt er in 5 Monaten, ja, da arbeite ich aber noch dran. Ne? Das ist ja der wichtigste Tag für mich.
Eben, das ist halt so irgendwie,
das aber das Ding, oder?
Ich finde, das, und da kommt man wieder so zu diesen soziologischen Aspekten. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die das sozusagen, die so eine Latenz zum Faulsein haben. Ich will gar nicht sagen, dass die Menschen generell faul sind, sondern es gibt Menschen, die...
sich nicht dann, einschätzen können.
Genau, die einfach sagen, ja, also wenn die sagen, das sollte 3 Wochen dauern, naja, dann bin ich vielleicht noch nicht fertig, dann muss ich da noch weiter dran rumpolieren. Und eigentlich ist es das aber nicht wert an der Stelle. Oder, yeah, oder es gibt Leute, die, also das ist ja viel öfter leider der Fall, dass Leute um die Ecke kommen und sagen, was, 3 Wochen? War ich in einer halben Stunde fertig.
Glaube ich.
Und dann hast du halt diesen halben Stunden-Code halt irgendwann in Produktion und Dankeschön.
Ja, so, ja und also, da springen wir nochmal zu dem, was ich da eingetragen habe, dieses 80-20-Prinzip. Also ich glaube, das Problem ist da ja auch zu sagen, wann ist es fertig?
Ja, Definition of Done.
Ja, Definition of Done, ja bitte. Da bitte, da sind wir. Aber dann zu sagen, wann, du musst ja bei Lean, wenn ich das richtig verstehe, musst du ja immer wieder evaluieren, und ich habe gestern Bier getrunken und ich habe das Wort auch richtig ausgesprochen.
Gut.
Ne? Evaluieren.
Warte, ich mache hier mal ein Smiley auf die Tafel. Christian hat Evaluation gut ausgesprochen.
Ja, nee, du musst ja immer nachprüfen, was ist jetzt das Wichtigste, und dafür musst du ja sagen, wie weit ist denn der Task überhaupt? Also wenn du sagst, ist der Task jetzt gut genug, dass du sagen könntest, der Task ist fertig, oder müssen wir an dem Task noch weiter rumbasteln?
Ja, aber also ich bin mir da auch noch nicht einig, weil es gibt dann ja Leute, die sagen, ja, wenn du in den, also dann gibt es ja diese User-Stories.
Oh ja.
So, und da steht dann drauf, Rolle, bla bla bla, will, bla bla bla, am Ende bla bla bla. So, und dann ist die Definition of Done eigentlich klar, wenn die Rolle das, was sie möchte, machen kann, ist die Story erfüllt und das Ticket oder der Task ist abgehandelt.
Ja, aber dann muss es ja deployed sein. Also ist Definition of Done in Production.
Genau. Und jetzt fängt das nämlich an. Was heißt denn fertig? Und wer kann an welcher Stage überhaupt, welcher Manager kann überhaupt irgendwo die Verantwortung übernehmen und sagen, dass es jetzt fertig ist? Weil in Produktion war es ja noch lange nicht. Weil der Kunde darf ja erst sehen, wenn wir geliefert haben. Und das haben wir ja versprochen, ist ja erst in 4 Iterationen so. Aber wenn du jetzt nach der ersten Iteration... Und dann bleibt das Ticket ständig offen und... Ich habe Jira-Boards gesehen, Hölle. Aber ich glaube, wir kennen beide diese Jira-Boards mit Tickets, die ein Jahr alt sind oder Tickets, die einfach für immer im Backlog bleiben.
Ja, und das Coole ist ja auch bei Scrum oder bei diesem Agile-Lean-Kram, glaube ich, generell, bei unserer vorherigen, also bei der Firma, wo wir uns kennengelernt haben, da hieß es ja immer, undercommit and overachieve, ne?
Ja, das ist auch schön.
Das ist ein schönes Bass. Das ist auch schön gesprochen. Ein schöner Bass-Sentence, ne?
Ja.
Also, möglichst konservativ sagen, was du machen willst und dann aber viel mehr machen. Also damit der Manager auch keine Ahnung hat, wie er das jetzt einschätzen soll, wann was fertig ist.
Ja.
Das ist ja so auch so ein bisschen Spieltheorie sozusagen, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Ne?
Ja, und das ist dann halt, viele Leute spielen dann halt Beat the System. Es gibt dann, und das ist wieder dieses Soziale irgendwie, finde ich, ist jemand, die meisten Menschen sind eigentlich motiviert und wollen arbeiten und wollen tolle Sachen ja. machen. Und dann kommt aber irgendwie Nebenwirkungen hinzu, und das sind soziologische Nebenwirkungen, dass jemand beleidigt wird oder dass jemand sich irgendwie nicht richtig behandelt fühlt, und dann kloppt er halt zurück. So, und dann ist es halt so wie auf dem Schulhof.
Und bei diesem Mindmap, ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt bei diesem ganzen Scheiß. Ne? Also alles, was unterhalb, also alles außer Social Psychology hat halt irgendwie mal, hat jemand mal versucht oder hat die Industrie mal versucht, aber das ist halt alles irgendwie schief gelaufen, weil man halt nie Social Psychology irgendwie mal ins System mit eingebastelt hat.
Ja, weil man das auch nicht hinkriegt, weil dafür musst du richtig erwachsene Grown-Ups haben, die halt irgendwie sich richtig benehmen können und einigermaßen ausgeglichen im Leben stehen und also quasi glückliche Individuen sind.
Ja, aber ich habe jetzt
zum Beispiel... Und guck dir mal bitte, guck dich mal jetzt genau um in deinem Team.
Wieso?
Gut, bei uns ist
wir sind zu zweit, ne?
Aber, ey, dreht euch um, guckt euch eure IT-Abteilung an und guckt euch eure Manager an. Wer von denen hat keine psychologischen Issues? Und damit meine ich gar nicht, dass die Leute losgehen und irgendwie Menschen umbringen, sondern so im Sinne von Psychopaths von Peter Hinchin sagen. Überleitung geschafft. So jeder hat halt irgendwie leichtere Problemchen in seinem Leben und irgendwie...
Ja gut, aber das ist doch gerade das, was so ein... Also jetzt mal immer ganz... Ne? Das ist doch das, was ein Team ausmacht, ne?
Ja, aber
dass
du musst
dich halt, nicht
kennen, du musst es halt irgendwie verstehen können.
Du
musst
ja, aber
halt
dass du auch so ein bisschen umgehen. Friction hast zwischen den einzelnen Leuten. Also ich habe in einem Team gearbeitet, wo alle von der, also ich will jetzt hier nicht, also ich, ja, ich war ja selbst mal auf der Uni, aber wo alle den gleichen Lebenslauf hatten, weil alle halt von der Uni direkt zu der Firma gegangen sind. Und dann hast du halt 10 Leute, die alle den gleichen Lebenslauf haben und die halt keine Erfahrung haben, was die Praxis so macht. Ne? Das war halt nicht DevOps, das war halt nur Dev. Und dann haben die sich halt irgendwie in ihrer Kammer eingeschlossen, weil sie nicht wussten, was Operations wirklich will, haben sie halt irgendwas selbst beschlossen und sich selbst Mut gemacht, dass das, was sie beschlossen haben, das ist, was wirklich auch dann nachher der Kunde will. Aber im Grunde genommen hatten die, es war so eine self-fulfilling prophecy. So irgendwie, wir machen das jetzt so, weil wir alle glauben, dass das ist, was der Kunde will. Aber wir fragen den Kunden nicht, weil der wird ja dann vielleicht was anderes sagen. Deswegen machen wir das mal einfach so,
das,
wie wir
das gedacht haben. Aber das ist ein total psychologisches Grundthema. Das ist nämlich genau. Die Angst vor einer Auseinandersetzung. Tief in dir drin weißt du schon, ja. Dass du gerade nicht dass so eine gute Sache
machst. Dass du gerade Scheiße machst.
So, oh, da, nee, aber oh, komm, hier ist noch ein Teppich, da ist ein Besen.
Machen wir mal unter.
Morgen.
Ja, und ja, das ist so wie, wenn man krank ist, nicht zum Arzt zu gehen, weil der Arzt könnte einmal sagen, dass man krank ist.
Also das würde ich nie machen.
Nee, niemals.
Aber ja, stimmt. Und das sind aber so typische Verhaltensmuster, die eigentlich ganz klar sind, die nur ein bisschen Übung brauchen und schon läuft das Ganze besser. Das ist gar kein Problem. Aber
ja, aber wenn du, aber wenn du jetzt auf der anderen Seite so, ich habe mal meine erste oder einer meiner ersten Jobs, also der war richtig cool, da hatten wir ein Team, wo wir 10 Leute waren und du konntest halt nicht 2 Leute nehmen und sagen, ihr seid gleich, ihr kommt in die gleiche Schublade. Wir hatten halt so einen Hipster... Vollidioten wie mich, der halt irgendwie mit Ideen übergesprudelt ist. Dann hatten wir einen von der Bank, der 30 Jahre bei der Bank gearbeitet hat. Der war halt ein ganz anderer Charakter. Dann hatten wir einen Doktor der Biologie, einen Doktor der Astrophysik. Wir hatten halt nur unterschiedliche Leute. Und damit war halt verhindert, dass wir halt so eine Gruppendenke irgendwie sich etabliert hat. Vielleicht, also ich übertreibe das natürlich ein bisschen und ich verherrliche das wahrscheinlich auch im Rückblick, aber es war halt cool, weil ich mit meinen komischen, dummen Ideen immer übergesprudelt bin und mein Chef hat mir gesagt, okay, du gehst zu dem Bankertypen, weil der war super konservativ, ist ja klar, ne, 30 Jahre Bank. Und wenn der gesagt hat, okay, könnte man machen, dann war das halt so das Go, dass ich dann auch jemand anders damit nerven kann. Ne? Und der hat halt 90% der Zeit gesagt, Christian, nee, das läuft nicht. Ne? Und wenn der gesagt hat, könnte funktionieren, dann war das der Ritterschlag. Ne? Und wenn er gesagt hat, könnte funktionieren, dann bin ich halt zu meinem Chef gegangen und gesagt, hier, Klaus hat gesagt, könnte funktionieren. Und dann hat er gesagt, oh ja, wenn der sagt, könnte funktionieren, dann wird das auch was. Ne?
Ja, aber das ist halt, ich meine...
Und dieser Constant Fight, meine ich, also dieser konstante Battle innerhalb des Teams ist dann irgendwie
auch gut. Das ist halt gut. Aber also ich meine auch nicht, dass man sich nicht miteinander auseinandersetzen soll. Es ist halt, man sollte trotzdem irgendwie empathisch sein, um zu verhindern, dass man jemanden anderen halt, wenn du halt jemandem auf den Schlips trittst, offensichtlich jeden Tag durch die Art und Weise, wie du so bist, dann hat keiner Lust, mit dir zusammenzuarbeiten. Und wenn jemand merkt, dass du keine Lust hast, mit jemandem zusammenzuarbeiten, dann denkt er sich auch, ey, ich habe auch schon lange keine Lust mehr, mit dem anderen da zusammenzuarbeiten. Und schon hat keiner mehr Bock. Und dann ist halt dieses motivierte Team weg. Und dieses, motiviert sein ist echt ein Riesenfaktor. Und halt, sonst klappt das nicht. Sonst kannst du machen, was du willst. Scrum, Agile, Kanban, Lean.
Läuft alles nicht,
weil die Leute nicht miteinander können und wollen.
Wenn jetzt zum Beispiel jemand die ganze Zeit Docker nicht machen will, zum Beispiel, ne? Dann verstehe ich das ja auch nicht.
Ich habe noch nie einen Menschen auf der ganzen Welt gesehen, der irgendwie sagen würde, er würde was nicht mit Docker machen wollen.
Ja, denn das meine ich nämlich auch. Das wäre so meine Ansicht. Und wenn dann jemand sagt, dann machen wir lieber LXC, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, ne?
Dann kannst du ja bei Lockheed Martin anrufen und sagen, hier, ich bräuchte da mal was. Was habt ihr denn? Aber von der großen, vom großen Regal bitte, ganz hinten.
Ganz hinten, wo ihr, wo ihr das große Wägelchen braucht zum Ausliefern. Ich will nicht, dass ein DHL-Mann kommt. Ich will, dass ihr selber kommt. So groß muss es sein.
Richtig, genau.
Ja.
Und die Launchcodes bitte dann hier am Kniep-Ad.
Ja. Das haben wir schön abgefrühstückt.
So, nee.
Also aber du hast echt eine super Überleitung zu Peter Hinschens gemacht. Die will ich dir jetzt nicht wegnehmen. Mach doch mal
das, was ich wollte halt, weil ich finde, dass der das ganz gut irgendwie. Es gibt noch ein paar andere Bücher, die heißen Peopleware, glaube ich. Und dann gibt es noch diesen. Ach, da müsste ich jetzt nachgucken. Oh, vergessen. Der auch ganz tolle Sachen schreibt, aber der Hitchens-Blog ist eine gute Quelle. Zwei Blogposts, die ich rausgesucht habe. 10 Things a Good Programmer Will Do. Oder 10 Habits of a Good Programmer. Und das andere ist irgendwie... habe ich auch wieder vergessen. Ist wieder nicht vorbereitet, läuft einfach alles nicht. Auf den Peter Hitchens-Blog gehen, das ist auch in den Shownotes, da sind echt super coole Artikel, die man sich so reinziehen kann. Und ich glaube, man kriegt dann da schon so eine Idee. Die andere Sache, die ich immer...
wie geht's ihm eigentlich? Ist der...
Ja, noch ist er am Leben. Achso, das ist ja jetzt auch irgendwie voll
fies. Ja, das ist ein bisschen social, ne? Aber,
ja, der hat leider eine ganz schlechte Diagnose gekriegt. Und das steht aber auch auf dem Blog. Und ich glaube, Leute, die ihn kennen, die haben das sowieso schon gelesen. Und die ihn nicht kennen... Ich finde das völlig in Ordnung, wie er das macht.
Er muss es ja nicht lesen, ne? Wenn einem das nicht gefällt oder wenn man das nicht ertragen kann, dann muss man es ja nicht lesen. Ich meine, das Internet ist groß genug, ne? Da kannst du ja woanders hinklicken. Ne?
Ja, das ist richtig, aber naja, es konfrontiert einen dann doch immer irgendwie mit den eigenen Geschichten und der eigenen Endlichkeit vom Leben.
Jetzt müssen wir noch dabben hier, Metapsychologie-Podcast.
Auf jeden Fall gibt es dann noch Sturgans Law. Das fand ich nämlich so gut, weil ich war mal im Hauptstudium dann so am Ende mit meinem Professor ein bisschen auf Tour und wir haben uns dann auch über so Sachen unterhalten und er hat dann auch erklärt, dass er auch wohl gemerkt hat, dass in der Softwareindustrie nicht alles irgendwie immer so Sahne ist und auch in der Wissenschaft und meinte so, ja, wissen Sie, Sie müssen sich immer bewusst sein, dass der Sturgon mit seinen 90% von allem ist Mist, eigentlich nicht ganz richtig war. Eigentlich ist 99% von allem Mist.
Ja, das kenne ich gar nicht, das Sturgons Law. Also das sagt einfach, dass 90% von allem Scheiße ist.
Ja, und das ist so ein Science-Fiction-Autor.
Ja, das ist aber auch genauso, wahrscheinlich dann genau so ein Guideline wie halt das 80-20-Prinzip, ne? Das kannst du auf alles anwenden eigentlich.
Ja, aber es ist halt wirklich, also wenn du so mal guckst, also so... Und das ist ja, wenn du dann eine mathematische Verteilung nimmst, um jetzt halt mal so zu sagen, das ist ja oft so eine Power-Law-Verteilung, das ist halt ganz weniges, super, super überproportional, richtig krass.
Die Gaußsche Glockenkurve.
Nee, das ist die Normalverteilung.
Damit. Aber das ist ja auch so.
Soll ich das mal anmalen? Aber das kann der
Hörer. Ja, das kann der Hörer schlecht. Ne, wir können ja das Mikro an den Stift, dann kann man es vielleicht an der Stiftbewegung nachvollziehen.
Ganz, ganz wenig, hat einen super, super hohen Wert und dann hast du so eine ganz steil abfallende Kurve, die so ganz lang ausläuft und das ist so das Longtail. Und das ist halt so der Durchschnitt.
Ja, aber das ist ja denn die Gaußsche Glockenkurve nur einmal der positive oder der negative Bereich.
Also das ist die rechte Hälfte dann sozusagen.
Sozusagen, ja.
Ja, ja, aber so ganz ist der Kurvenverlauf auch nicht richtig.
Man kann sich ja
auch... Distribution kann man auch mal Wikipedia nachgucken. Und da sieht man auch, dass man zum Beispiel, ich hatte ganz, 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 ganz wenige Kollegen, die richtig, 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 richtig gut waren. Und so daran sieht man das einfach. Oder manchmal liest man halt ein Buch und denkt so, wow, der Mensch hat das aber wirklich toll verstanden und kann mir das super gut erklären. Und dann liest du andere Sachen zu dem Thema und es ist halt einfach so, kommt nichts bei rum. Aber jetzt im Hinblick zu Lean, das sollte jetzt halt nochmal sagen irgendwie, die meisten Leute, die was sagen, es ist halt, Manager wollen was verkaufen, Menschen, Firmen wollen was verkaufen, es ist halt meistens Bullshit-Gequassel.
Da kommen wir nämlich zum Needy-Greedy, zum Bottom-Line sozusagen. Ich glaube, das Problem von diesem Lean, also ich will jetzt nicht hier Conclusion machen, aber nicht schon, aber nur mal so reingeschmissen, ich glaube, das Problem bei diesem ganzen Agile, Lean und DevOps-Kram ist, wenn halt irgendein Manager anfängt und sagt, da machen wir einen Prozess draus, ne? Also wenn das halt so Grassroots-mäßig ist und sich das Team halt eine Idee überlegt hat, wie sie gerne arbeiten wollen, weil es halt für die am besten ist, so Common Sense, Team-Konsensus, und wenn dann irgendwie aber ein Manager kommt und sagt so, ja, da müssen wir aber mal einen Prozess draus machen. Und dann geht es nämlich sideways, ne? Dann hits the shit the fan, ne?
Das ist aber auch, ich glaube, die Trennung ist schon schlecht. Ich glaube, die Trennung ist schon schlecht, wenn man sagt Manager und normales Volk oder so. Und nee, weil dann ist schon organisatorisch was kaputt gegangen.
Ja.
So, und da kommt in Conway's Law so ein bisschen ins Spiel, dass wenn du so eine Struktur hast in deiner Firma, oft auch das, was du produzierst, einfach nur eine Reflexion von der Kommunikationsstruktur in deiner Firma.
Oh ja.
Und das ist dann schon schlecht, weißt du? Und wenn du dann halt Manager hast, die absolut keinen technischen Background haben, sondern einfach nur rumrennen und managen.
Ja, hier, dann machen wir noch mal zwei Sätze zu Conway's Law, das ist nämlich wichtig. Also ja, Conway's Law... Ja, das
habe ich ja schon gesagt.
Ja, aber nur um das nochmal rauszustellen. Also Conway's Law sagt halt, das, was sagt denn das?
Organisationen, die Systeme entwerfen, sind auf Entwürfe festgelegt, welche die Kommunikationsstrukturen dieser Organisation abbilden.
Ja, also wenn du zum Beispiel eine Firma hast, wo es halt Beschaffung und Produktion gibt, dann ist halt die Software am Ende, egal was du tust, oder most likely, irgendwie so organisiert, wie die Firma halt organisiert ist. Dann gibt es halt einen Teil, der halt Beschaffung macht, und es gibt halt einen Teil, der Produktion abbildet. Und die Software... Oder ich glaube, ist das eigentlich auf Software ausgelegt? Nee, ne, ist gar nicht. Die Kommunikation, was
war das? Ja, er war schon Informatiker, ne?
Also schon so. Aber ja, in der Software ist das halt, kristallisiert es dann irgendwie raus, dass wenn du halt eine Organisationsstruktur hast und du hast halt Software, die dafür entwickelt wird, dann wird die Software most likely so entwickelt, dass es dann nachher das abbildet, wie deine Firma organisiert ist.
Ja, und also die Kommunikation in der Firma. Sprich, du hast eine hierarchische Geschichte, dann hast du oft auch in dem Softwareprojekt so monolithische Zentralpunkte, also so Gottklassen, die halt die Controller sind oder die Manager, und die Paketschnitte sind halt nicht danach ausgerichtet, was sozusagen die Domäne oder die Problemlösung ist, sondern wie die Organisation auch organisiert ist. Ja. Dann gibt es halt das Distributor-Ding und dann gibt es halt irgendwie hier die Worker und so.
Also du hast halt nicht irgendwie, sagen wir mal, du baust halt Autos, dann hast du halt nicht ein Objekt Auto, was halt durch deine Software durchwandert, sondern du hast halt verschiedene Teile des Systems, die halt irgendwie Beschaffung sind, Produktion sind, irgendwie Verkauf sind, und die kommunizieren halt nur so ein bisschen miteinander, und da wird halt dann der Task übergeben an einen Teil, und das wird dann da ausgeführt.
Und das, ich glaube, was dann halt einfach wichtig, oder was die Ableitung daraus sein könnte, ist einfach, wenn man schon, das Ding ist, viele Programmierer kennen das, dieses Gesetz. Viele Manager, die nie was mit Programmierung zu tun haben, kennen dieses Gesetz nicht und verstehen es auch nicht, weil sie nicht wissen, was Kommunikationsstruktur überhaupt bedeutet. Sie wissen, was Kommunikation ist, nämlich ich König, du voll. Diese Kommunikationsstruktur kennen sie, aber das ist halt auch die einzige, und das ist Kommunikation für die.
Ja.
Dass es Kommunikationsstrukturen gibt im Sinne von verschiedenen Muster, wie es kann verteilt kommuniziert werden, es kann synchron, asynchron.
Das komplette Programm.
So, es gibt halt viele verschiedene Wege, wie man kommunizieren kann. Und ich glaube, wenn sich eine Organisation bewusst ist, dass sie gar nicht anders kann als so, vielleicht ist sie dann in der Lage zu sagen, okay, wir machen Dinge anders. Also wir holen Kompetenzen für ein Problem zusammen aus verschiedenen Domänen.
Ja.
Physiker, Banker und...
Ja gut, also der Grund, warum wir das so damals so hatten, war halt, weil die Firma wurde halt 25 Jahre oder 30 Jahre ist jetzt, glaube ich, halt, die wurde halt gegründet, als es noch keine Informatik gab. Und dann haben sie sich halt die Nerds von allen möglichen anderen
Disziplinen... Ja, aber wie cool ist das denn?
Ja, aber das geht ja jetzt heutzutage nicht mehr, ne? Weil wenn du IT machen willst, studierst du halt IT. Und dann, wir hatten sogar einen Doktor der Theologie in der Firma. Ja, wirklich.
Aber ich meine, das ist auch, wie cool ist das denn?
Ja, wie cool ist das denn, ne?
Oh, ich habe mir was geschrieben.
Das ist Gott.
Lieber Gott im Himmel, bitte, bitte mach, dass es geht. Und das ist nicht fernab von der Realität.
Nee, aber du bist dir bewusst.
Ja, und du hast jemanden, der dir Beistand leisten kann.
Ja, das ist super.
Ja, besser kann es nicht werden.
Ja, nee, ja.
Also, ich glaube, das ist halt so, wenn man sich das bewusst wird, dass es solche Gesetze gibt. Und wenn man seine Teams dann halt auch, da spielt dann auch wieder Recruiting eine ganz große Rolle. Ne? Da hast du dann auch Leute, die rekruten, die sehen dann eben so aus, wie Recruiter aussehen auf LinkedIn oder Xing. Und die machen das, was sie so machen. Und dass man wirklich darauf aufpasst, ob jemand ins Team passt, passiert schon oft nicht mehr. So,
ja.
Also sozial ins Team integrierbar ist.
Haben wir ja ein Beispiel, ne?
Hätten wir jetzt ein Beispiel.
Aber wollen wir nicht drüber reden, ne?
Wollen wir nicht drüber reden, sind wir auch tief verletzt.
Tief verletzt.
Sind wir.
Ja. Immer noch traumatisiert.
Ich bin nicht traumatisiert, weil du hast ja mit ihm zusammen. Ich habe ja nur ganz kurz.
Ich wach immer noch nachts auf. Ich bin verwundert. Und
hörst seine Stimme.
Und hör seine Stimme und dann muss ich Alkohol trinken.
In the walk!
In the walk. Keiner!
In the walk, der keiner! Kinder.
Ah, schön.
Ja. Insider kann keiner verstehen.
Kann keiner verstehen. Aber das ist halt, das ist halt das Ding. Diese soziale Komponente, glaube ich, meiner Erfahrung nach ist die halt erst seit ein paar Jahren wirklich im Common Sense irgendwie angekommen, dass man nicht einfach nur Lean Agile IT und ITIL machen muss und Lean Production System Thinking, all diese Buzzwords und DevOps vor allen Dingen, dass man nicht einfach diese Buzzwords reinschmeißt, sondern dass man drüber nachdenken muss, wie funktioniert das in dem Team, in dem ich bin und wie setze ich das um und dass man halt einfach psychologisch mit mehr rangeht. Also so wie ich bin ja so ein Hobbypsychologe, so ein Küchentischpsychologe, ne? Auch, ne? Deswegen hat mich das ja so schwer verletzt auch, ne? So traumatisiert, ne?
Ja.
Ja, moin. Und dass man halt diesen Teil halt, glaube ich, die letzten, also so am Anfang dieser ganzen Bewegung irgendwie immer rausgelassen hat und gesagt, wir brauchen einfach nur eine Weltformel, so wie die Physiker ja auch einfach nur eine Weltformel brauchen, die halt alles erklärt. Und dann wurde halt jede Sau einmal durchs Dorf getrieben. Zu Anfang war es halt ITIL, weil das so schön managementmäßig rauskommt. Und diese ganzen anderen Buzzwords halt auch, bis dann irgendjemand gesagt hat, ja Freunde, also wir haben jetzt 4 Sachen versucht und diese Weltformeln funktionieren alle nicht, aber auf dem Papier sehen sie gut aus. Vielleicht ist da noch eine psychologische Komponente dabei.
Ja, aber also es hat halt auch immer, wenn Menschen miteinander arbeiten, lässt sich das nicht wegdenken. Es ist ja nicht so, und ich glaube, es fällt bei manchen anderen Disziplinen nicht so krass auf.
Ja.
Weil viele andere Disziplinen sind viel älter und haben Prozesse, aus denen, die sind auch etabliert und ganz okay. Am Ende musst du eine statische Berechnung von einem Gebäude machen und das muss halt irgendwie der DIN-Norm irgendwie zugutekommen oder es muss halt funktionieren.
Die grundlegenden Gesetze sind halt einfach fix oder haben halt, sind halt Baum irgendwie, die haben halt Grenzen.
Es wird sich jetzt nicht auf der Erde irgendwie ändern, dass die Dinge zu Boden fallen.
Genau.
Also so, dass Physik steht, Mathematik steht, grundlegende Sachen sind fertig.
Ja.
Und das ist bei uns Software-Leuten leider irgendwie nicht so der Fall.
Ja, aber leider und zum Glück. Es bleibt halt immer spannend, ne? Es ist halt immer was Neues, ne? Weil es halt keine Grenzen gibt.
Das hast du schön
gesagt. Das habe ich schon gesagt. Ne?
Ja. Ja. Da draußen ist eine Ebene, die es zu erkunden gibt.
Ja, yeah. The Wild Wild West.
Ja.
Ne? Immer weiter gen Westen. Ne? Bis wir nach San Francisco kommen und noch viel weiter.
Bis einer einen Pointer benutzt hat und zack,
zack im Boden. Ist vorbei. Ja, und, das, und da gibt es ja hier oben auf diesem Chart diese Organizations-Geschichte, was ich auch sehr wichtig finde. Erstmal so Two-Pizza-Teams, das ist, glaube ich, von Amazon.
Das habe ich noch nicht, das wusste ich nicht, was das ist. Was ist das?
Two-Pizza-Teams ist von Amazon. Ja, ist Amazon. Die sagen halt, wenn du ein Projekt machst und das Team, was dieses Projekt supportet, halt größer ist als ein Team, was du mit 2 Pizzas satt kriegst, dann machen wir das mal im Split. Ne? Dann dividieren wir das mal auseinander. Also das ist halt so die Kommunikation.
Es gibt ja auch Leute, die sehr viel Pizza auf einmal essen können.
Ja, aber das ist halt so die Idee. Aber ich glaube, da müssen wir vorher, bevor wir darüber sprechen, was wollte ich da, noch Agile, nee, nicht Agile, sondern DevOps ansprechen. You build it, you run it, weil das spielt da nämlich mit rein. Also DevOps, Development Operations, ich meine, jeder kennt dieses Buzzword, ne? Und da ist ja die Idee auch, was mir auch bei dem Vor-Vor-Job irgendwie so richtig auf die Nüsse gegangen ist, dass du halt so diese Silos hast und jemand sagt, ich bin jetzt hier Developer Und ich mache jetzt, ich schreibe was und wenn das fertig ist, dann habe ich irgendwie einen Unit-Test und wenn dieser Unit-Test und dieser Test irgendwie fertig ist, dann übergebe ich das an die Operations-Typen und dann ist es halt nicht mehr mein Problem. Ne? Also mein Lieblingsbeispiel, als ich angefangen habe bei der französischen Firma, war halt, da hat mir der Architekt irgendwie, den habe ich beim Bus mal getroffen, gleich am ersten Tag, das kennengelernt, und der hat mir am ersten Tag gesagt, dass er halt auch mal so Cluster mit aufgebaut hat, als er angefangen hat, und da hat er dann halt, und du machst dann, wenn du dieses Cluster aufbaust, hast du zum Schluss einen Performance-Test, einen Load-Test, und dann, wenn dieser Load-Test abgeschlossen ist, dann wird das halt an Production, an Operations übergeben, ne? Entweder dem Kunden direkt oder jemandem, der dafür verantwortlich ist. Und er hat halt wirklich frei raus erzählt, dass er dieses Cluster halt irgendwie mit Duct Tape und mit Panzertape und mit Silikon und mit Motofill alles zusammengehalten hat, damit es diesen Lasttest besteht, aber er wusste halt, dass es scheiße ist, was er da gerade macht, also er hat das halt irgendwie zum Laufen bekommen, irgendwie hingefuscht, damit halt dieser Lasttest gerade so abgeschlossen wird. Und dann hat er das halt einfach Operations vorgeworfen und gesagt so, ja, ich bin fertig, ne, euer Problem, ne. Also ich meine, das funktioniert halt so halbwegs, ne, ich habe das so ein bisschen hingefuscht. Und das hat er mir echt, das hat der Architekt mir dann am ersten Tag so gleich erzählt und ich habe so, oh, ich hab gedacht so, oh, Alter, das ist doch nicht wahr, oder? Weil das ist halt genau die Scheiße, die in unserer Industrie halt kaputt ist oder kaputt war und ja, hoffentlich irgendwann mal aber gefixt wird. Dass halt jemand sagt, es ist nicht mein Problem, also jetzt ist es gerade mein Problem, aber wenn ich das erreiche, dann ist es nicht mehr mein Problem. Also versuche ich halt alles, um das für mich zu fixen, aber wie es der Nächste macht, ist halt nicht irgendwie, das wird nicht angegangen. Und das ist halt das, was ich auf den Tod nicht ausstehen kann.
Aber das ist genau, wenn du halt diese organisatorischen Grenzen einziehst. Und das ist vielleicht das, wo Cross-Functional Teams dann auch helfen können. Weil du hast halt gleich den SAI mit dem Developer da drin und beide sind sich dann einig. Hoffentlich.
Ja, ja, erstmal das.
Und vielleicht kommt halt was dabei raus, was gleich die Kompetenzen von mehreren Domänen halt mit beinhaltet und nicht einfach irgendwie die Überarchitektur, die leider nicht funktioniert.
Ja, da ist Cross-Functional Teams wäre eine Idee, das zu fixen. Also zu sagen, der Architekt, der kann halt nicht sagen, ja, ich fusche das jetzt mal hin, sondern da ist halt jemand, der das danach übernimmt und der dann sagt, ja, so, aber so wie du das gemacht hast, ist es nicht gut. Dann ist es halt mein Problem. Schluss, lass uns auch mal daran arbeiten, dass es dann für dich gelöst wird und für mich dann später auch gelöst wird. Also, dass du halt, dass jemand, so ein, der Stakeholder, der halt das übernimmt, dann auch noch ein Say hat irgendwie. Aber viel besser finde ich die Idee zu sagen, you build it, you run it. Das wäre halt jetzt nicht so betriebsmäßig, ja, sondern eher so developermäßig, dass halt der Developer, der das geschrieben hat, weiß, dass er den Scheiß nachher auch betreiben muss und dass er dann halt verantwortlich ist. Also, dass wenn im Idealfall, wenn halt irgendwie ein Problem innerhalb deines Systems auftritt, dass, wenn es ein Problem der Software ist, halt nicht irgendwie einer On-Call von den Operations-Leuten getriggert wird, sondern dass halt direkt der Developer, der es verkackt hat, aufwacht und sagt, hier, oh, ich muss jetzt mal ran und ich muss immer diese ja, Tool also fixen.
Ich war da sehr beeindruckt, weil ich hatte letztes Jahr die Chance, das halt bei einem großen deutschen Unternehmen zu sehen und die haben 3 Jahre gebraucht, um ihre Organisation umzubauen. Ich meine, die haben auch Thoughtworks gekauft und halt irgendwie gesagt, okay, macht das jetzt, macht uns fertig für die Zukunft. Aber da haben wirklich 6-8 Mann Teams gebaut und die hatten jeder so 3-4 Komponenten und die haben die halt laufen lassen und die waren halt auch dann halt auf der Call-Liste, wenn das Ding ausgeht.
Ja, und das ist
deren
das
Operations hat halt quasi nur gemacht, wir haben hier das Rechenzentrum und das Rechenzentrum ist an. Ja. Und in dem Rechenzentrum laufen auch Maschinen.
Ja, und dann fragt der Manager, läuft das denn? Und dann sagt er, ja, alles grün, alle Server sind ab. Aber was auf den Servern passiert?
Ne? Ja, und wenn du aber sagen willst, hier irgendwie, Leute, die Ads werden nicht eingeblendet oder warum sehen wir keine Related Products, dann weiß man auch ganz genau, welches Team dafür verantwortlich ist.
Ja, und das ist cool.
So, bumm.
Ja, und das ist cool. Weil dann halt auch die, dadurch, dass man halt, wenn man sagt, you build it, you run it, dann kann man halt auch nichts hinfuschen, weil man nachher dann sich selbst in den Fuß schießt und man muss das ja selbst nachher dann verantworten.
Und da ist der ganze Lifecycle von Software Engineering mit beinhaltet. Ich muss das planen, ich muss mir überlegen irgendwie, was für eine Probleme habe ich, wie löse ich die Probleme, dann muss ich mich nochmal in die Hängematte legen und mir hoffentlich fällt mir ein, was sind die Dinge, von denen ich denke, dass ich sie weiß, aber ich weiß sie überhaupt nicht. Und wenn du richtig gut bist, kommt noch einer vorbei und sagt dir noch was du gar nicht wusstest, dass du es nicht wusstest. Und dann...
The known, unknown unknowns.
Ja, wenn du die nämlich halt irgendwie zu Gemüt... Also die kommen ja nicht von dir selber, sondern die müssen ja von außen kommen. Aber wenn du das halt machst und dann kannst du dir das Problem überlegen und dann kommst du zu einer Lösung und bis es dann halt sozusagen lebendig wird und wirklich läuft und irgendwie user-facing ist, dann hast du den ganzen Lifecycle mitgemacht. Und dann kannst du wahrscheinlich sagen, dass du ein Full-Stack-Developer bist, wobei du dann laut LNK eher immer noch nicht an der Hardware rumgefummelt hast, weil das gehört halt leider auch dazu.
Ja, aber da ist ja die Frage, wie viel Stack ist noch in Full-Stack, ne? Ja, also genau. Was gehört noch dazu, ne?
Aber um doch mal ein anderes Passwort hier rein zu droppen.
Oh, ja, bitte, ja, bitte. Wir haben noch nicht genug, ne?
Heute sind wir ganz gut, finde ich, aber mit dem
Passwort. Podcast-mäßig sind wir eigentlich, dass wir die nicht zu sehr strapazieren.
Nee, dass wir sie auch nicht vernachlässigen. Also hier kommt mindestens alle 5 Minuten ein ordentliches Passwort durch.
Ja, aber wir reiten es nicht so tot, ne? Also ich meine, wir könnten, also wenn man sich den Titel... Also
wenn wir noch hier alles Titel durchlesen, hier, ich sehe hier noch MVP, Minimal Valuable Product, habe ich glaube ich gerade eben auch schon ein bisschen anklingen lassen.
Ja, da habe ich Minimal Valuable Product, da habe ich ein cooles Bild gesehen bei Twitter. Da war halt das Produkt, das Endprodukt so als Kuchen aufgebastelt und gesagt, so Architektur, Implementation und so, also so als Layered irgendwie Kultur, als Layered Cake. Und dann wurde halt gesagt, ein Minimal Viable Product ist halt nicht, wo du die Architektur, also nicht so ein Ding, was halt nur unten rumwabert und wo du halt dir die Architektur überlegst und dann halt die Architektur schon mal so prototyped hast. Und das ist nicht das Minimal Viable Product, sondern das Minimal Viable Product ist halt, wo du von allem so ein bisschen machst. Also du kannst halt nicht sagen, so stelle ich mir das vor, ne, und das ist mein Minimal Viable Product, sondern du musst dir halt überlegen, ich architekte das mal so ein bisschen, ich setze das mal so ein bisschen um und ich mache halt das komplette Ding, aber nur so von allem ein bisschen. Also dass du nicht nur so eine Idee hast und das ist nicht deine Idee, ist nicht das Minimal Viable Product, du musst es halt einmal voll umgesetzt haben.
Ja, und das selbst das habe ich schon vor 10 Jahren in der Universität gelernt. Als
welche Universität warst du denn? Ich habe Java gelernt und Lisp und so. Ich meine, das sind alles near and dear to your heart, aber ich habe alles so...
Wir haben auch Scheme gemacht.
Scheme haben wir auch gemacht.
Also wir haben kein Lisp gemacht, sondern wir haben Scheme gemacht.
Ja, wir haben auch Scheme gemacht, ehrlich gesagt.
Ja,
aber bei mir war das so... Ich
Bauhaus-Universität. Ich war an der Bauhaus-Universität Weimar und daher kommt halt auch dieses Denken oder diese Verliebtheit mit dem Einfachen.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe in Tübingen studiert, die ist ja irgendwie 500 Jahre alt und hat irgendwie mit Theologie angefangen und Mathematik irgendwann und so. Und die sind halt auch so ein bisschen in dem Sinne altbacken, dass sie... Also jetzt, ich will jetzt nicht über Tübingen abrenten, aber das ist halt... So ein bisschen so, ja, wir sind halt eine mathematische Universität und wir machen jetzt auch IT. Ne? Also das war halt alles sehr theoretisch ausgelegt, was gut war für mich, meine Prosperität irgendwie. Aber das ist halt dann auch so ein bisschen altbacken, wie halt Siemens und Daimler sagen, wir sind eigentlich eine Hardware-Company, aber wir verkaufen jetzt auch Software, um mehr Hardware zu verkaufen. Wobei sie im Endeffekt eigentlich eine Software-Company sind, die nebenbei auch noch ein bisschen Hardware verkauft. Ne? Aber diese Realisierung, dass sie halt irgendwie, dass sich das alles geändert hat, ist halt dann noch nicht angekommen in diesem Unternehmen. Genauso wie bei Bull das halt auch noch nicht angekommen ist. Ne? Da denken viele Leute, wir sind eine Hardware-Company und wir machen halt so ASICs und FPGAs und so. Das ist halt unser Ding. Aber dass sie eigentlich Software machen, um halt und das anreichern mit ein bisschen Hardware, das ist halt bei vielen noch nicht angekommen. Und ich glaube, das ist halt bei dieser Universität vielleicht auch noch so, dass die halt denken, wir machen halt, wir sind halt mathematisch und wir wollen halt alle mathematischen Grundprinzipien irgendwie rauskehren. Und wir machen das halt, indem wir IT unterrichten irgendwie. Das ist halt dann nicht so pragmatisch irgendwie. Das hört sich bei der Bauhaus-Universität hört sich das ein bisschen pragmatischer an.
Naja, Ansatz. Die haben ja halt, also ich glaube, in der DDR-Zeit war es halt hauptsächlich so eine Bauingenieurschmiede, halt, die halt wirklich für den Bau Ingenieurswissenschaften halt ausgebildet haben. Architektur ist da, glaube ich, ziemlich untergegangen. Und dann nach der Wende hat man irgendwie so die alten Geister belebt. Und die alten Geister sind ja sozusagen, die Bauhausschule ist ja gezwungen, sozusagen immer modern zu sein. Das ist ja irgendwie ein bisschen cool.
Ja.
Dass die sich halt sozusagen, es darf nicht langweilig werden. Ich meine, da kommt halt auch Sturgeons Law so ein bisschen zum Tragen. Ne? Also wenn man da in die anderen Fakultäten, wir hatten immer so eine Fakultätsrundschau einmal im Jahr, da durfte jeder so, wir haben ja auch immer projektbasiert gearbeitet. Jedes Semester war immer irgendwie ein Projekt und da hat man dann so Sachen gemacht. Also ich fand die Zeit da super toll, aber da war halt auch viel Ausschuss. So. Aber ich glaube, das ist halt auch ein wichtiges Prinzip, was man sich eingestehen muss, halt so dieses... Kann ich scheitern? Kann ich ausprobieren? Kann ich irgendwie Fehler zulassen? Ja. Wie viel so...
Fehlerkultur, das ist so wichtig. Dass du halt,
aber zum Fehler korrigieren muss ja erstmal Fehler da sein. Und es ist richtig, es gibt wirklich eine Qualität von Fehlern. Es gibt so diese Fehler, die nicht wichtig sind, weil du aus denen nichts lernst. Und dann gibt es Fehler, aus denen kannst du richtig was lernen. Und dann gibt es oft den Fehler, dass man aus den Fehlern, aus denen man lernen kann, nichts lernt.
Oh, das ist ja Inception. Fehler aus Fehlern. Ja, Fehler bei der Fehlerkultur. Die fehlende Fehlerkultur bei Fehlern.
Ja, das ist aber wirklich wahr, weil viele Menschen können halt irgendwie nicht sagen, das ist jetzt in die Hose gegangen. Und manche Dinge sind halt kompliziert und brauchen lange und man lernt daran. Also ich meine, wie lange brauchen Leute halt, um Grundlagenforschung zu betreiben? Wie viele Jahre hier dieser edle Podcast über diesen komischen
Wendelstein.
Was haben die da an Energie und Dings reingeschüttet? Jetzt sagt er halt einfach so, ja, da haben wir 20 Jahre dran geforscht, um diese eine Sache in den Griff zu kriegen. Nämlich 20 Jahre lang haben die Ingenieure da und dann am, wie viel Ausschusswahl ist denn da bitte produziert worden?
Ja, und 20 Jahre, messt das mal mit IT-Schritten ab, 20 Jahre. Ich meine, vor 20 Jahren hatten wir doch kein Internet richtig. Ne? Na, ein bisschen schon so. Aber noch keine Dotcom-Blase. Die war da gerade erst am Anfang.
Die wurde gerade erst aufgepumpt, ja.
Ja, klar. Ich meine, einer meiner Leitsprüche ist ja, wobei der ist natürlich, den darf man nicht überstrapazieren, aber Experience oder Fehler, Erfahrung ist die Summe aller Fehler. Sehr, sehr negative Lebensidee vielleicht, aber ich finde, zum Teil ist es halt sehr richtig. Also du kannst halt jemandem erklären, hier, das ist nicht gut, wenn man das so macht. Das muss er halt erstmal einmal selber erfahren, damit er das halt wirklich verinnerlicht. Also das ist so wie ein kleines Kind, sagst du hier, Platte ist heiß, ne? Da fass man lieber nicht drauf. Das kannst du halt tausendmal sagen, aber wenn es halt einmal auf die lauwarme oder bis warme Platte gefasst hat, dann lernst du es halt.
Ja, also es ist halt, das kommt auch wieder so in diese Lerntheorie rein. Irgendwie, das nennt man, glaube ich, Reinforcement Learning. Also so gestärktes Lernen. Aber man kann auch zum Beispiel, man muss nicht die ganze Hand auf die Herdplatte legen.
Ja, klar.
Man kann auch zum Beispiel nur die Hand in den Backofen kurz reinmachen und verstehen, dass es heiß ist.
Man kann
sich vor ein Feuer stellen und verstehen, dass es richtig, richtig heiß ist, wenn man ganz nah am Feuer steht ohne abzubrennen.
Also es muss nicht
immer mit Schaden
verbunden sein. Nein.
Trotzdem hat man einen ganz guten Lerneffekt.
Ja, klar. Natürlich, das ist natürlich klar. Also das ist, du musst dich nicht umbringen, um zu wissen, dass Tod scheiße ist. Ne?
Das weißt du auch nicht, ob Tod scheiße
ist. Ja, aber genau, das weiß ich nicht. Ne? Vielleicht ist es gut. Weißt du?
Ich meine...
Aber ich bin ja nicht religiös und ich glaube, das Spaghetti-Monster hat keine Leben nach dem Tod, oder? Gibt es da Spaghetti-Monster? Gibt es da irgendwie so eine Theorie, das Leben nach dem Tod ist alles Closure oder so?
Ich weiß auch nicht, ob ein Leben sozusagen... Ne?
Das Leben ist ja nach dem Tod ist auch doof, ne?
Ich fand das letztens ganz gut, dass so ein Forscher für genetische Algorithmen rausgefunden hat, dass wahrscheinlich, so wie wir das wahrnehmen, was wir wahrnehmen, auch nur sozusagen ein sehr spezieller Sonderfall für das System Mensch ist. Und das ist halt sozusagen irgendwie, wenn wir nicht in unserer Systemumgebung sind, sprich so konstituiert sind, wie wir als Mensch konstituiert sind, könnte alles ganz anders sein. Das fand ich sehr interessant, weil dann hat es auch nichts, also das Leben als Mensch sozusagen, das wird sicherlich irgendwie nicht weitergehen, wenn das Leben als Mensch beendet ist.
Da muss ich, glaube ich, Bier zu haben, sonst das ist mir... Das
ja, aber vielleicht bist du ja nicht mehr Mensch und vielleicht bist du trotzdem in einer Welt. Oder in einem Universum, wie auch immer. Also in einem Universum wird man ja, ach, was weiß ich. Es geht auch ein bisschen zu weit. Aber ich mache über so einen Kram gerne nachdenken. Meine famous Rants über Scrum habe ich jetzt gar nicht losgeworden. Und ich finde, wir sind schon ganz gut dabei. Ich würde auch gerne mal wieder arbeiten.
Ja. Ja, wir sind schon wieder, wir haben schon wieder 50 Minuten, haben wir schon drin, ne?
Ja,
dann mach doch mal hier noch die famous Rants.
Nee, mach ich nicht mehr.
Warum bist du denn nicht?
Mach du da nochmal was. Weil das kann ich auch nochmal, das kann ich immer zwischendurch einstreuen.
Ja, okay, also dann machen wir jetzt mal hier diese 80-20-Rule, die würde ich gerne nochmal, das ist ja auch eine Lebensweisheit von mir. Oder was ist Lebensweisheit?
Von dir gar nicht. Du bist so ein,
Nein.
Du forkst auch wie wild auf GitHub rum und klebst da den Kniep drauf.
Also nein, ich meine ja nicht, dass ich das erfunden hätte, sondern dass ich das eine gute Sache finde und dass ich das sehr gerne so mache. Also 80-20-Prinzip sagt halt, dass du 80% der Sachen in 20% der Zeit oder eine Implementation ist der 80-20-Rule ist halt, dass du 80% von allem oder 80% von einem gewissen Task halt in 20% der Zeit machst und dann die restlichen 20% machst du halt in 80% der Zeit. Heißt, in den BWL-Terms, glaube ich, abnehmender Grenznutzen, ne?
What?
Ja, du, ich habe mal BWL als Nebenfach gehabt, ne?
Wow.
Also, dass du halt sagst so, Du gehst halt auf irgendwas zu oder du machst halt irgendwas und du hast halt 80% der Sachen oder einen Großteil der Sachen geschafft in einer kurzen Zeit und dann der Rest ist noch Polishing, ne? Irgendwie Finishing off quasi. Also du möchtest halt ein Loch buddeln, das 2 Meter tief ist und irgendwie solche Ausmaße hat, die Großteil der Arbeit, das ganze Gebuddelte, das machst du halt ziemlich schnell, aber dann halt diese, das wirkliche Einhegen der Grenzen, also das Ausputzen der Grenzen und so, das ist halt, das dauert dann halt länger und ist halt eigentlich nicht mehr so produktiv. Also du bist halt am produktivsten, wenn du anfängst, und dann nimmt das halt ab, weil du halt dann alles finishen musst. Ist es so halbwegs verständlich, was ich gesagt habe?
Ja.
Also sagen wir mal, du willst halt ein Programm schreiben und die Struktur deines Programms hast du ziemlich schnell hingefuscht, aber das dann schick zu machen, das dauert halt länger.
Ja, aber das ist dann auch so ein bisschen die Kunst. Also wenn man was richtig Schönes haben will, also ich hatte mir nämlich in den Shownotes noch was aufgeschrieben, dass ich eigentlich in den letzten 10 Jahren, was so Codebasen angeht, die ich angucken durfte, immer wenn es sozusagen Produktionscode war oder Dinge, die wo ein Unternehmen dran verdient hat oder wo irgendwie ein Kunde einen Mehrwert draus haben wollte, diese Codebase waren oft, also ich habe ehrlich gesagt noch nicht eine gesehen, von der ich, wo man sagen könnte, hier, das ist aber echt schick gemacht oder hier, das. Es war alles immer fragwürdig. Du konntest sagen, ja, der hat seine Meinung da durchgesetzt und der hat irgendwie hier gemacht, dass überall diese Pattern angewendet worden sind und das ist auch durchgehalten worden in diesem Teil der Software, aber dafür sieht der andere Teil der Software halt so aus. Und dann fehlt so eine Gesamtheit, so eine Gesamtästhetik, irgendwie so eine, du guckst eine Kathedrale an und siehst halt irgendwie, die ist von außen schön, dann gehst du rein und stehst an einem Pfeiler und guckst dir irgendwie eine kleine Kante an und auch die sieht schön aus. So, das ist halt irgendwie, das ganze Ding ist halt wunderbar.
Irgendwie. Ja, ist nicht so irgendwie, du guckst halt irgendwie, siehst halt von Weitem irgendwas, was schön ist und dann gehst du dich da ran und es ist halt scheiße. Ne?
Ja, und das ist halt, ich habe sowas in professioneller, ich habe natürlich von Kollegen und Freunden kleinere Codebases gesehen, wo man echt sagen kann, boah, der hat es schon verstanden, so, der weiß schon, wie es geht. Und wo man dann, klar, irgendwie begeistert ist. Aber ich glaube trotzdem, dass, guck mal, wenn du dir heute irgendwie, du kaufst dir heute irgendwie so ein Edelteil, irgendwie so ein Edelauto, so ein Bugatti Veyron.
Ja, zum Beispiel.
So, das sieht von außen irgendwie bombastisch aus, extravagant, ob man das so mag oder nicht, ja, das ist irgendwie eine Geschmacksfrage. Aber du kannst halt bis zum kleinsten Zahnrad wahrscheinlich im Getriebe gehen und sagen, ey, das ist halt getestet, das ist halt für diese 1000 PS ausgelegt, das kann das, das ist so gemacht, so sieht's aus, Function follows Form oder Form follows Function oder wie auch immer die das nennen. Und trotzdem haben die mit einer hochgradigen Präzision das da irgendwie, und sie können das reproduzierbar wieder tun.
Ja, so. Aber...
Und wie viel, und sie haben die Energie reingesteckt, halt bis zum letzten zu
polishen. Aber das ist ja dann eher so ein Motivations-80-20-Prinzip, wo du sagst so, ich will halt irgendwas machen, ich bin da total motiviert, ich will das gerne umsetzen, und dann bist du halt total motiviert, bis du dann merkst, okay, du musst aber so viel Papier ausfüllen, damit das funktioniert, und dann nimmt deine Motivation nämlich schon ab, und dann fängst du halt irgendwie enthusiastisch an, deine Lieblingsfunktion erstmal zu implementieren, aber dann halt nimmt deine Motivation ab und du machst halt dann am Ende nicht mehr den Pfeiler innerhalb der Kathedrale richtig schick, sondern das ist einfach nur Stahlbeton. Ne? Von außen ist alles Marmor. Echt? Und dann sagst du, ja, aber hier unten in der Krypta, pff, das sieht ja eh keiner, ne? Da können wir auch Stahlbeton nehmen. Ne?
Aber also ich hab auch dieses Jahr noch, ich habe ja im Wechsel, Jahreswechsel, habe ich noch mit jemandem zusammengearbeitet, also wo ich mich selber dabei erwischt habe, dass ich nämlich, wenn ich weiß auch um dieses 80-20-Ding und ich, für mich ist das eine Entschuldigung. Und ich habe mit dem Kollegen nämlich dann zusammengearbeitet und dann war ich am Pull-Request stellen und der hat die dann nicht angenommen, sondern er hat sie einfach besser geschrieben. Und das ist halt so das. Es kann halt besser sein. Es kann halt immer besser sein. Und da kommst du dann wieder zu dem Punkt,
wann hörst du auf?
Wann hörst du damit auf? So, aber die, wenn du schon weißt, so wie ich, irgendwie, ach, 80 macht den Kunden 100% zufrieden, die 20% schenke ich mir jetzt, weil in der Zeit kann ich was anderes machen.
Ja.
Dann kann man sagen, Hagen ist ein super pragmatischer Programmierer, das ist doll, das hilft uns viel im Unternehmen. Man kann sagen, der andere ist nicht pragmatisch genug, der hält sich zu lange mit Zeug auf. Am Ende...
Aber da,
das ist halt nicht entschieden. Aber ich habe bei mir gemerkt, dass ich mal davon wegkommen muss, irgendwie zu sagen, ich bin unter Zeitdruck und deswegen mache ich hier nur die 80er. So.
Aber da muss man halt wieder, da kommen wir wieder, da schließt sich der Kreis, da müssen wir halt, da muss man halt Leute haben, so Frontrunner haben, die halt gerne irgendwas anfangen, und du musst dann halt Leute haben, die gerne was beenden. Also es gibt ja auch Programmierer, die gerne Also habe ich gehört, ich bin nicht so einer, aber ich mache halt, ich fange halt gerne Sachen an. Und, aber ich muss das nicht unbedingt hundertprozentig gut machen, sondern, also das ist jetzt kein Lebenslauf, kein
nächstes Jahr.
Kein Bewerbungsgespräch, hoffentlich.
Du weißt aber, was nächste Woche an ist, ne?
Ja, das ist aber auf Englisch, ne? Das hören die ja alles nicht. Ne? Nein, aber nein. Aber deswegen finde ich halt auch Linux-Content, ich muss nochmal Docker sagen, Docker. Deswegen finde ich das so geil, weil du halt schnell irgendwie anfangen kannst und schnell going bist. Du musst halt nicht, hast keine Setup-Phase von Ewigkeiten, sondern du kannst einfach anfangen, das umsetzen, was du gerne machen willst, und dann ist es halt fertig oder halt gut genug fertig und dann kannst du halt das nächste anfangen. Du musst halt nicht dich Ewigkeiten damit aufhalten, wobei jetzt derail ich meine eigene Aussage, aber was ich sagen will ist, es muss halt Teams, die müssen halt so durchmischt sein, dass sich das Team halt selbst ergänzt. Also wenn jemand halt am besten arbeitet, und das ist ja wieder diese Motivationsgeschichte, du willst halt die Leute unterstützen, das Beste aus sich rauszuholen, und das machst du halt, indem du verschiedene Aufgaben für die verschiedenen Charaktere deines Teams bereitstellst. Also wenn jemand gerne was anfängt und gerne was exploriert, dann soll er das machen. Und derjenige, der gerne was schön macht, der dann unten in der Krypta von der Kathedrale auch den Stahlbeton rauskloppt und da Marmor und so was macht, dann soll er das halt nachher machen.
Ja, aber das müssen sie halt, also meiner Meinung nach darf das halt, also das sollte aus dem Team selber kommen. Und aber wie du schon gesagt hast, es gibt halt so Flow-Momente, wenn Menschen im Flow sind, sind sie halt produktiver, glücklicher und haben so eine Art Selbsterfüllung dabei.
Zen, ne?
Und dann passt das. Und wenn du jetzt Menschen zusammenkriegst, die sich halt gegenseitig sozusagen sagen...
So staffellaufmäßig.
Ne, das ist halt mein Ding. Ich kann das ganz gut. Und jemand weiß dann aber auch von dem anderen, ey, ich bin eigentlich hier jetzt ein bisschen überfordert. Also so nicht sich beweisen wollen, sondern sagen, ey, ich übergebe das an die andere Kompetenz. Und der andere sagt aber genauso gut, pass mal auf, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das hier richtig schön machen will. Aber kannst du mal gucken, was es da draußen gibt, wie man das machen könnte. Ja. So, und dann wird das wieder gegenseitig übergeben.
Genau, und dass sie sich auch bewusst sind, dass sie halt der Typ, der den Stahlbeton unten in der Kathedrale einzieht, dass er sich auch bewusst ist, dass das nachher weggekloppt werden muss. Also, dass er das nicht so einbaut, dass es halt nicht wieder wegklopper ist, sondern dass er halt die Ständer in seiner Kathedrale unten halt so macht, dass man einen nach dem anderen auswechseln kann, ohne dann richtig schön gehässelt zu haben. Und dann freut sich halt auch der Marmorsetzer, weil der denkt so, ach cool, ich kann das einfach wegreißen, was hässlich ist, und ich kann da mein Ding mit reinbauen und es funktioniert. Und ich muss halt nicht die ganze Kathedrale abreißen, nur um unten Ständer in der Krypta neu zu machen. Die müssen sich halt dann bewusst sein, dass es halt nicht nur ihr Einhorn-Shit ist, der dann für ewig bleibt. Ja.
Also ich fand das jetzt schon ganz gut. Und ich finde, das so jetzt nach 55 Minuten, 57 Minuten?
Stunde 2.
Ach.
Ja, lass uns nochmal kurz über dieses Mindmap rübergehen, ob wir noch irgendwas ganz Dolles vergessen haben. Ich glaube, wir haben aber alles so getoucht, ne? Also aber DevOps.
Das kommt dann auch wieder, also wir verlinken das, ne?
Wir verlinken das. Also DevOps haben wir drüber gesprochen, you build it, run it, you run it, das finde ich ist sehr wichtig. Dann Resilience, Anti-Fragile, und dass man halt sich der Shortcomings des Menschen halt bewusst ist, dass wir nicht irgendwie nur guten Code schreiben, sondern dass wir halt
auch mal Scheiße bauen. Was sind auch Strategien, was sind halt redundante Strategien?
Also ja,
dass
genau.
Man halt mehr als eine
dass man
Strategie hat, ein Problem zu lösen oder so, dass man halt nicht, wenn das ausfällt, dann ist es halt weg. Ich glaube, wir haben irgendwie, wir können unser jetzt der Mensch als System kann, glaube ich, seine Position im Raum halt über 3 verschiedene Techniken, glaube ich, bestimmen. Irgendwie. Ich glaube, das geht sogar über die Haut. Das eine ist das Auge und das andere ist das Gehör, also das Gleichgewichtsorgan. Und eins, die sind alle nicht so super effizient, dass sie das alleine lösen könnten, aber sie könnten noch gewisse grundlegende Dinge noch alleine absolvieren, wenn alle anderen Systeme ausfallen. Ja. Sie sind halt am besten, wenn sie alle zusammenarbeiten, aber...
Ja.
Ohne Alkohol.
Ohne Alkohol.
Dann,
Ja, genau. Dass man also Single Point of Failure einfach
vermeidet. Das ist halt nicht antifragil. Das genau. Ist halt sehr fragil.
Und dann haben wir hier Agile, haben wir auch abgekaspert, hier Scrum und so, dass man halt sich Ziele setzt. Und
aber ich glaube, das kommt auch alles wieder.
Das kommt auch alles wieder.
Continuous Integration, Continuous Delivery, das sind
Continuous Dinge, die Deployment kommt auch noch, ne? Ja, Idle Social Psychology haben wir auch darüber gesprochen, Lean haben wir gesprochen, Lean Product Development haben wir jetzt nicht so getoucht, aber das ist ja so Lean in noch eine Iteration weiter. System Thinking, ja, das haben wir jetzt nicht getoucht, aber ich glaube, das ist auch in Ordnung. Ja, nee, Ich glaube, das können wir so lassen erstmal. Haben wir noch was? Wir haben
nächste
ja noch...
Woche machen wir eine Pause, das sollten wir vielleicht mal sagen.
Ja, weil da kommt unser Chef.
Und unser Chef. Genau. Also, da ist richtig busy, ne?
Obwohl, wir könnten Montag, aber das wäre ein bisschen zu schnell, ne?
Das wäre ein bisschen zu schnell und ich glaube, da muss ich auch noch Geburtstagsvorbereitung treffen für den Nachwuchs.
Ja. Ja, dann haben wir noch eine High Note. Also wir
eine High Note?
Ja, Serverless. Bei Twitter habe ich gelesen, hier, das ist irgendwie Serverless-Corden gerade. Das finde ich ein super Buzzword, was ich unbedingt auch mal loswerden will. Also Serverless ist ja diese Amazon-Lambda-Architektur zu sagen...
Nimm das mal wieder raus. Also Lambda-Architektur ist für mich mit Big Data belegt. Egal, ob Amazon da jetzt ein Produkt rausgemacht
hat. Ja, nee, aber Amazon hat halt ein Produkt, da kannst du deinen Node.js-Code, und das ist auch noch super, deinen Node.js-Code uploaden.
Das ist ja auch der Beste, wie
wir wissen. Das ist der Beste, weil der ist ja ganzheitlich und der hat ja alles gelöst. Den kannst du uploaden und dann kannst du so triggern über einen Webhook oder wenn jemand was in deinen S3-Bucket reinschmeißt, dass dieser Code halt ausgeführt wird. Du musst dich quasi um nichts kümmern mehr. Alle Server-Geschichten, wie das ausgeführt wird, das macht alles Amazon für dich. Und das ist jetzt das neue Hype-Buzzword Serverless, dass du halt dich nicht um das System kümmerst, sondern dass das halt für dich...
Du kannst ja quasi Atombomben bauen, ohne zu studieren.
Ohne dir überlegen zu müssen, welche B-52-Bombe das denn jetzt abschmeißt. Ne? Du sagst ja, ich habe die Atombombe gebaut und wie das da hinkommt nach Hiroshima, das überlasse ich mal der Air Force. Ne?
Vielleicht haben die dann bei Amazon auch so Sachen, wo sie gleich sagen, Mülleimer.
Ja. Nee, aber ich meine, die Idee ist ja so doof, nicht, dass du halt dieser Code, den du bei Amazon Lambda hochlädst, der wird dann halt pro, ich weiß gar nicht was, 1 Million Aufrufe wirst du halt gecharged, irgendwie kostet 10 Cent oder so. Also wenn das 1 Million mal aufgerufen wird, bezahlst du halt eine Fraktion von einem Euro. Im Gegensatz zu dem, was man halt sonst in der Cloud hat, dass man halt so CPU-Hours oder sowas bezahlt. Das ist halt irgendwie vorbei. Ne? Es wird halt nur gesagt, wie oft wird das aufgerufen, egal wie lange der Code denn läuft, das ist dann halt einfach
ja.
Das Ding. Ja. So, High Note, wie auch immer. Also Serverless mal so als Buzzword einfach noch eingeschreut. So, dann,
ich habe noch ein Buzzword.
Hast du noch ein Buzzword?
Society Free Democracy. Nee, Citizen Free Democracy.
Ja, das haben wir aber schon bei der Uni damals, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Da haben wir immer gesagt, Uni ist ja ganz schön, aber wenn die ganzen Studenten nicht wären, ne, dann wäre das noch viel schöner.
Ja. Okay, gut.
Okay, Hausmeisterei haben wir da noch. Also hier, wir sind ein bisschen hinten dran mit den Descriptions. Also jetzt die letzten zwei Folgen haben wir jetzt noch nicht gemacht, ne? Oder ich vielmehr. Und wir haben ja erst zwei, also von daher haben wir noch nichts. Ich versuche da aber noch einen Blogpost irgendwie rauszuhauen.
Wir müssen aber keinen ganzen Blogpost machen. Das muss irgendwie nur die Bullet Points sein.
Ja, ja, genau. Das wäre dann auch der Blogpost. Aber das ist ja trotzdem ein Blogpost, ne? Ich meine, quantitativ und qualitativ ist ja dann auch ein Durchschnitt.
Oh, okay.
Und jetzt nutzen wir hier Reaper mit Ultraschall... Jetzt habe ich aber noch keine Schnittmarke gesetzt. Ne? Ah ja, gut, da sind wir vielleicht auch nicht so doll. Ne? Aber ja, da wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. Ich glaube, das ist ganz gut. Ist besser als GarageBand, glaube ich. Gefällt mir auf jeden Fall. Das nur mal so. Also wenn das Audi jetzt noch schlechter ist als vorher, wobei ich glaube, unser Audi war eigentlich immer ganz relativ ansehnlich, dann liegt das daran, dass halt dieses Reaper noch nicht ganz verstanden ist.
Aber, ich bin mir ziemlich sicher, dass das... das jetzt hier eine ganz ordentliche Qualität hat.
Ich glaube auch. Okay, also dann haben wir es, ne? Machen wir einen Deckel drauf.
Und ja, ich lese schon wieder E-Mails hier.
Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Machen Sie es gut, ne?
Ja, bis zur übernächsten Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ich drück mal hier auf den Knopf.